du hast ja auch geschrieben, wenn man gerne im Austausch ist mit anderen, wenn man gerne mit anderen im Team zusammenwirkt, ne, wirklich jetzt im Arbeitskontext, im Privaten, dann ist es nicht so angewohnt zu sagen oder fühlt sich fast schon egoistisch an zu sagen, ich gucke aber jetzt mal, was jetzt gerade ich brauche. Ne? Gerade wenn wir halt im Außen verschiedene Hüte auch aufhaben und wissen, hey, die zählen auf mich. Wir müssen erstmal da anfangen und dürfen da immer mal wieder diesen Pausenknopf suchen, damit wir wieder dieses Gestalten und das Wirken mit den anderen im Außen machen können, damit die Energieakkus auch natürlich wieder aufgeladen sind.
Willkommen bei Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um: Wie führen wir Menschen klar und gesund in einer Zeit, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Leading Well steht für eine neue Art der Führung am Puls der Zeit und am Puls eines Teams, und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Charlotte Steinhilber. Charlotte ist Leadership Coach und Expertin für eine neue Arbeitsmentalität. Sie begleitet High Potentials und auch Führungskräfte auf dem Weg zu einer starken, authentischen Führungspersönlichkeit. Von Charlotte wollte ich in unserem Gespräch einmal wissen, warum fühlen sich so viele Menschen dauernd in einem Funktionsmodus? Und was hilft uns wieder, gesünder, freier und auch bewusster zu arbeiten? Wir sprechen darüber, wie innere Überzeugungen, aber auch automatische Muster unser Verhalten steuern, welche Persönlichkeitsanteile uns auch zu ständiger Leistung und auch zu einem Pflichtgefühl treiben und wie wir lernen können, unsere eigenen Muster zu erkennen und auf gesunde Weise zu lenken. Charlotte erklärt auch auf sehr zugängliche Weise, wie ich finde, warum wir nicht nur eine Persönlichkeit haben, sondern aus verschiedenen inneren Stimmen bestehen und wie wir genau diese Stimmen besser koordinieren können, damit wir klarer entscheiden, ruhiger führen und auch gesünder arbeiten. Wenn du jetzt Lust hast, ein Stück bewusster durch deinen Alltag zu gehen, auch deine eigenen Muster einmal zu reflektieren, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Bevor wir gleich loslegen, wenn du hier keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere unbedingt unseren Podcast, und wenn du darüber hinaus unsere Arbeit ein wenig unterstützen möchtest, lass uns sehr gerne deine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da. Eine Bewertung ist schnell gemacht und sorgt einfach dafür, dass genau diese Gedanken und Gespräche noch ein bisschen sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Ich wünsche jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well heute mit Charlotte Steinhilber. Hallo Charlotte, herzlich willkommen im Leading Well Podcast. Richtig schön, dass du heute dabei bist.
Für die Einladung, Benjamin.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf das, was wir die nächsten gut 45 Minuten hier geplant haben. Wir wollen heute mal über Glaubenssätze sprechen, über Persönlichkeitsanteile, die wir alle haben. Viele davon meinen es eigentlich gut mit uns, aber es gibt manche, die uns nicht so gut tun, habe ich das Gefühl. Auch so, wenn ich manchmal so auf mich blicke. Hast du so ein paar Glaubenssätze, wo du so denkst, so, boah, die stehen mir manchmal so ein bisschen im Weg oder fühlen sich manchmal auch ein bisschen schwerer an, als es sein müsste?
Ja, durchaus natürlich. Also von daher, das trifft uns ja alle. Von daher, ich glaube, bezogen auf mein Arbeitsleben, durch euch so Themen mit erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also das ist, glaube ich, was Typisches gewesen, auch für mich. Aber auch eine Harmonieorientierung, die ich durchaus mit an den Tag gelegt habe. Und in dem Sinne vielleicht so ein Glaubenssatz wie, mach es allen recht, dann bist du sicher oder dann bist du hier dabei. Auch das ist was, was für Kooperationsfähigkeit gut ist, aber natürlich auch seine Grenzen hat.
Kenne ich auch ziemlich, ziemlich gut. Also ich finde dieses, man nennt es ja Neudeutsch, so ein bisschen People-Pleasing auch, finde ich mich auch immer mal sehr drin wieder. Ich glaube, mit den Jahren tendenziell mal manchmal ein bisschen leichter dann doch auch zu sagen, so komm, jetzt steh mal so ein bisschen mehr für dich ein und setz mal die Grenze, aber ich merke schon, in welche Richtung es mich zieht. Ich finde auch so dieses, ich muss funktionieren oder erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das sind ja tatsächlich auch so Tugenden, die erstmal auch so ein bisschen für Disziplin stehen, aber da manchmal ja auch so in so eine fast toxische Produktivität rutschen können. Ne? Wenn du mal einerseits entweder auf dich schaust, oder du arbeitest ja auch mit Menschen ganz konkret zusammen, auch im Kontext solcher Glaubenssätze und Persönlichkeitsanteile, wohin kann uns das denn führen, wenn wir das so unreflektiert zulassen und in unser Leben oder auch Arbeitsleben lassen?
Ja, also meiner Erfahrung verengen die Glaubenssätze halt häufig unser Denken, ne? Dass es eigentlich häufig dann in so eine Schwarz-Weiß-Schablone geht. Ne? Also diese Wenn-Dann-Beziehung ist ja häufig dann mit dabei und dadurch eigentlich viel die Realität gar nicht so differenziert mehr betrachtet wird im eigenen Kopf, wie sie eigentlich da liegt und welche anderen Lösungsmöglichkeiten es vielleicht gibt. Und natürlich auch so ein bisschen, wir sind Gewohnheitstiere, wir Menschen. Und also auch da finde ich es total spannend, aus den Neurowissenschaften mal drauf zu gucken und zu sagen, naja, wenn wir irgendwie so einen super trainierten Glaubenssatz haben, dann springt der viel schneller an. So, ne? Zu sagen, dann, das ist der Hammer, den wir zur Verfügung haben. Und dann meinen wir, alles ist ein Nagel, den wir da draußen sehen. Und dementsprechend, ja, glaube ich, einfach dieses Schwarz-Weiß-Thema und gar nicht diese Vielfalt, die es vielleicht sonst auch noch an eigenen Persönlichkeitsfacetten gibt, wirklich auch mitzunutzen. Das finde ich dann der spannende Weg natürlich dann auch in Coachings.
Ist ein richtig starkes Bild, weil ich musste mir auch gerade das vorstellen. So habe ich noch nie drüber nachgedacht. So dieser Hammer, den wir immer zur Verfügung haben. Also entweder so, ich dachte gerade People-Pleasing. Meine Lösungsstrategie ist immer, irgendwo so alle mit einzubeziehen irgendwo und das zu tun, was erstmal die andere Person braucht. Ne? Auch wenn ich so im Konflikt bin, kann ich mich auch gut hineinfühlen. Erstmal hören, was die andere Person möchte und gucken, wo kann ich vielleicht auch einen Schritt zurückgehen, um den Konflikt schnell zur Seite zu legen. Aber ich finde auch so dieses, ich muss funktionieren, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, so vielleicht auch Probleme in Anführungsstrichen tot zu arbeiten. Mehr Einsatz schafft im Zweifel mehr Problemlösung und mehr Ergebnis. Aber all das tut uns ja auf lange Sicht nicht wirklich gut, oder? Was ist denn so die Konsequenz, wenn man das so weiterdenkt? Und was erlebst du da auch in Coachings? So was, wohin kann uns solche Glaubenssätze vielleicht auch führen tatsächlich?
Ein Symptom, was wir ganz häufig sehen auf individueller Ebene und natürlich auch als ganz stark die Zahlen mittlerweile zu sprechen, sind Erschöpfungssymptome. Ne? Also es gibt ja genug auch als auch wenig wichtige Diskussion sozusagen, sind wir gesellschaftlich nicht da, auch gerade in der Erschöpfungsphase, weil so viel Veränderung, so viel als ja, Anspruch auch ist, wie sich die Arbeitswelt verändern muss vielleicht auch. Und dementsprechend natürlich auch auf der individuellen Ebene zu sagen, es ist häufig durch so einen starken Glaubenssatz eine Welt, in der einfach, ja, das so eine Dauerfunktionsmodus mit sich zieht. Ne? Dass es gar nicht mehr vorher diesen Pausenknopf eingebaut ist, zu sagen, wie reagiere ich denn jetzt auf das, was da auf mich reinprasselt? Wie gehe ich mit bestimmten Situationen um? Wie gehe ich jetzt in den Konflikt rein? Sondern dass da immer direkt diese eine Antwort da ist. Und ich glaube, das macht einfach häufig dann diesen Funktionsmodus aus, was wir auf Dauer nicht durchhalten können und eigentlich auch viel zu schade ist, in dem Sinne, dass es viele andere Möglichkeiten gibt und da genau hinzuschauen.
Du hast genau diesen vielleicht auch Gedanken, Glaubenssätzen, Persönlichkeitsanteilen, wenn man es ein bisschen verpackt, einen ganz griffigen Namen gegeben. Du hast auch dazu auch ein Buch geschrieben und nennst das Ganze unseren inneren Preußen. Als ich das erste Mal gelesen hatte, musste ich sehr schmunzeln und ich hatte direkt auch ein Bild vor Augen, auch auf deinem Buch. Ich habe es hier auch liegen, ist das sehr, sehr schön visualisiert und gleichzeitig ist natürlich super, super spannend, wer ist denn das eigentlich ganz genau, ne? Dieser innere Preuße. Wir haben jetzt schon über so ein paar Glaubenssätze gesprochen, aber was von dem findest du da in diesem Persönlichkeitsanteil wieder? Wie tickt der und vielleicht auch woher kommt der eigentlich?
Ja, danke für deine Einschätzung so dazu, weil ich fand es total spannend, den mal wirklich zu visualisieren, weil das macht es ja aus, mit diesen inneren Anteilen zu arbeiten. Für mich macht es eigentlich drei Eigenschaften dieser innere Preuße aus, die ich dann so zusammengesammelt habe. Das eine ist dieses typische Thema der Produktivitätsdruck oder auch Produktivitätsschuld. Da gibt es ja das tolle Buch von Oliver Bergman mit 4000 Wochen. Blick auf Zeitmanagement und dementsprechend da einfach diesen Begriff fand ich total passend zu sagen, wie viel auch einfach noch aktuellen Status in unserer Arbeitswelt darin ist, wenn man möglichst busy, möglichst einen vollen Kalender, möglichst viel beschäftigt ist, sagt das einfach schon viel mehr aus, was vielleicht früher das Eckbüro war, ist heute irgendwie jemand, der viel beschäftigt ist, ist irgendwie mehr wert. Der zweite Eigenschaft vom inneren Preußen ist mehr dieses Thema Konformität. Finde ich auch toll zu sehen, dass ja viel mehr Bewusstsein auch dafür ist, im Bereich Unconscious Biases auch in Unternehmen schon zu arbeiten. Sag ich mal, das ist eigentlich der Inbegriff vom Authority Bias, also im Sinne von Ranghöhere haben generell Recht, werden weniger in Frage gestellt. Sicherlich nicht so sexy, attraktiv wie diese erste Eigenschaft der Produktivität sein, aber glaube ich häufig noch mit vertreten, wenn man genauer hinguckt, zu sagen, wie laufen Diskussionen, wie laufen Meetings ab in der Arbeitswelt. Und die dritte Eigenschaft vom inneren Preußen ist eigentlich oft die Quintessenz oder die Konsequenz aus den ersten beiden, in dem, ich habe Selbstverleugnung genannt, ist natürlich ein großes Wort, aber das ist der innere Preuße häufig dafür sorgt, dass halt viel mehr dieses Außen, nach außen Erwartungen erfüllen, bestimmte Rollen gerecht zu werden, mehr im Vordergrund steht und schlussendlich jede Entscheidung für was ist auch gegen was und dementsprechend bleiben halt häufig eigene Bedürfnisse, eigene Wertevorstellungen und Prinzipien dadurch vielleicht ab und zu unter, ja, kommen unter die Räder.
Ja, Wahnsinn, da kommt schon ganz schön der Cocktail zusammen, habe ich so das Gefühl. und ich glaube auch so, wenn man mal so gerade diese drei Eigenschaften sieht, ich hatte gerade auch so, so ein Dreieck vor Augen, man könnte wahrscheinlich auch so für jede Person so ein kleines, wie so ein Spinnennetz mal gucken, so wie stark bin ich denn eigentlich wo ausgeprägt. Und ich habe das Gefühl, es ist ja natürlich auch immer selektive Wahrnehmung, aber gerade mit Blick so auf unsere Arbeitswelt, wenn ich jetzt auf klassisch Bürojobs gucke, auch so in dieser digitalisierten Welt, in dieser Always-On-Welt, ist so gerade dieses Thema Business irgendwie eins, was uns immer mehr beschäftigt, ne? Und was du ja dann auch Produktivitätsschuld nennst. Hast du eine eigene Hypothese, woher das kommt? Wie sehr ist das sowas, was sich tatsächlich irgendwo aus unserer Persönlichkeit, vielleicht irgendwo auch Erziehung, Sozialisierung entwickelt und wie sehr ist es auch ein Produkt eigentlich unserer Zeit?
Ja, ein spannender Blick fand ich auch bei der Recherche fürs Buch, weil schlussendlich natürlich jede von unseren Persönlichkeiten ist immer der Mix aus Nurture und Nature, ne? Das ist klar und die Studien sind ja auch sehr klar, dass der genetische Anteil rund um die 50%, manche sagen 40, manche sagen 60, aber ungefähr die Hälfte ausmacht. Und trotzdem fand ich es spannend, mal den Blick darauf zu haben, hey, wir haben noch Einfluss auf die anderen 50. Und zu sagen, natürlich kommt da ganz viel rein, Sozialisierung, was du gesagt hast, familiärer Hintergrund. Also auch da ist es total, ne, automatisch, Kinder übernehmen erstmal den mentalen Rucksack und die Vorstellungen, Verhaltensweisen im Elternhaus oder anderen wichtigen Peers, Ansprechpartnern, die für sie Bedeutung haben. Später natürlich dann auch Bildungssystem. Auch da wird ja viel diskutiert in Deutschland. Also von daher sozusagen dieser, ja, Mix aus, was prägt uns eigentlich so in den ersten Jahren, was Produktivitätsverständnis, auch eine gewisse Arbeitsmentalität angeht. Und das fand ich auch immer spannend, weil ich häufig auch in internationalen Rollen unterwegs war, dass man da schon auch immer wieder zurückgespiegelt wird. Puh, wir Deutschen sind auch besonders ernst bei der Sache dabei und zu sagen, ne, also bei manchmal darf man nicht mal ein Witz dazwischen gemacht werden oder geht's halt nur die Liste lang im Meeting. Und dass ja eher mit dem Ziel im Blick häufiger viel leichtfüßigere Wege vielleicht viel effektiver werden. Und dementsprechend glaube ich schon auch, dass es deswegen fand ich den Namen so passend sozusagen mit den preußischen Tugenden, was ja vieles von diesen Eigenschaften umfasst, dass da glaube ich schon vieles jetzt mit meiner Arbeitshypothese wirklich eher unsere Kultur mit ausmacht. Sicherlich auch vieles generell von der westlichen Welt, was wir als leistungsgesellschaftlichen sozusagen mitmachen. Aber sicherlich auch einiges, was einfach noch echt einfach von früheren Generationen kam und wo es vielleicht auch früher echt viel dazu beigetragen hat, was zu unserem Wohlstand gesorgt hat und natürlich auch Wiederaufbauzeit und alles, was im letzten Jahrhundert hier dazugehört hat. Aber da jetzt spannend hinzugucken und zu sagen, okay, was ist denn jetzt als unsere Verantwortung in der Generation, der jetzt mitten im Berufsleben Stehenden, zu sagen, was macht jetzt Leistung, Produktivität in unserem Land eigentlich aus?
Ich finde das einen total interessanten Blick, weil wenn ich habe auch ab und zu schon so ein hohes Interesse dafür, mal zu verstehen, wie arbeiten Menschen woanders, ne? Auch in so in anderen Ländern. Weil erst dieser Blick über den Tellerrand gibt uns ja ein Gefühl dafür, ist die Art und Weise, wie wir hier arbeiten, ist das so normal, ne? In Anführungsstrichen. Also machen das alle so oder sind wir da ganz besonders? Und erst in diesem Vergleich, wenn wir mal so nach Skandinavien gucken oder in Richtung Mittelmeer gucken oder vielleicht mal einen ganz anderen Kontinent, erkennt man ja für sich vielleicht auch so, was macht denn uns in unserer Art und Weise tatsächlich besonders und was ist vielleicht tatsächlich etwas, wo wir sagen würden, das ist gut, ne? Da finden wir einen gesunden, produktiven Weg, aber was ist vielleicht manchmal auch ein bisschen überzogen? Und ich glaube, dass das tatsächlich erst aus so einem Vergleich heraus manchmal auch entstehen kann. Für mich ist das tatsächlich immer so ein Aha-Moment und gleichzeitig finde ich auch, wenn wir natürlich weiterhin in diesem Kontext leben und uns umgeben, ist ja total schwer, dann etwas zu verändern, ne? Weil wie du es ja auch gesagt hast, wir sitzen ja morgen wieder im gleichen Meeting, wo alle ein bisschen den inneren Preußen vielleicht mitbringen und dementsprechend auch weniger, vielleicht auch die Bereitschaft da ist, den wieder abzulegen. Aber bevor wir da ein bisschen tiefer reingehen, auch was wir, wie wir damit umgehen am Ende auch und was vielleicht auch der innere Preuß für uns tun kann, wie wir einen guten Umgang damit finden, finde ich nochmal interessant für die, die zuhören, vielleicht auch nochmal so einen Schritt zurückzugehen. Weil auch der innere Preuß ist ja etwas, so wie du es formulierst, was in einem größeren Kontext stattfindet. Und zwar, so wie ich es verstehe, ist eigentlich der Kontext das innere Team, also ihn als einen möglichen Persönlichkeitsanteil vieler möglicher unterschiedlicher Persönlichkeitsanteile zu verstehen. Was hat es denn mit diesem inneren Team auf sich und welche Rolle spielt da der innere Preuße, so wie du es für dich mal formuliert hast?
Genau, der innere Team-Gedanke ist ja beruhend auf der Methodik von Professor Schulz von Thun, der ein sehr versierter Kommunikationspsychologe in Deutschland ist, das schon in den 80er, 90er Jahren dementsprechend publik gemacht hat. Aus meiner Sicht war mein Buch auch mitten bestreben, diese Methodik, die finde ich total leichtgängig und anschlussfähig ist, auch für Nicht-Psychologen, nicht in dieser Bubble von Coaching-Beratung unterwegs sein, wirklich für den täglichen Alltag zu nutzen. Zumindest erlebe ich das auch bei vielen Coaches, mit denen ich zusammenarbeite. Und das innere Team ist einfach sozusagen mit der Gedanke zu sagen, wir alle bestehen aus verschiedenen Persönlichkeitsfacetten, ne? Zu sagen, es gibt immer verschiedene Anteile. Das macht uns ja auch sozusagen als eigenes System in uns selber, neben dem Arbeitssystem oder Familiensystem, in dem wir sonst wirken, dass wir genau eigentlich verschiedene Persönlichkeitsanteile da zusammenbringen. Und dieser Blick, dass wir eigentlich Chefin von einem inneren Team sind, ist für mich eigentlich auch dieser Inbegriff von Self-Leadership, Selbstführung, wie es heute auch viel genannt wird, sagen, da fängt es eigentlich an, dieses Team wirklich gut erstmal zu kennen, weiter kennenzulernen. Und auch da passieren ganz viele Gruppendynamiken. Ne? Gibt es vielleicht manchmal Lagerbildung und auch das kennt jeder von uns zu sagen. Ne? Man hat mal so ein Teufelchen und Engel auf der anderen Seite sitzen oder zumindest zwei sehr konträre Lager, wie wir jetzt mit bestimmten Situationen umgehen, die wir vielleicht erstmal als herausfordernd empfinden. Und denen mal zuzuhören, auch einzelnen Platz zu geben, ist, glaube ich, enorm hilfreich, ne? um da wirklich in guten Kontakt auf Dauer zu sein mit uns selber. Und natürlich auch sozusagen uns bewusst aufzustellen für unsere Ziele, die wir im Leben haben, zu sagen, was ist jetzt für den neuen Job, für die neue Führungsrolle oder was uns gerade umtreibt im Privaten jetzt wichtig? Welche von meinem inneren Teammitglieder will ich denn jetzt vielleicht mehr in den Außendienst stellen, sage ich mal, ne? Will ich mehr entsprechend nutzen und wo braucht aber vielleicht jemand auch noch Entwicklungsunterstützung, so wie es halt im anderen Teams auch ist. Also auch das zu sehen, das ist kein starres Gebilde, so ein inneres Team, sondern das kann sich weiterentwickeln. Wichtig ist, wir können keinen rausschmeißen, also Firing ist da nicht möglich, aber es ist durchaus möglich, weiterzuentwickeln, eine andere Position zu geben, weil auch das, glaube ich, ganz oft der Aha-Effekt ist, zu sagen, wir sind dem nicht ausgeliefert, sondern wir sind die Chefin von diesem Team.
Ist ein richtig schönes Bild und ich finde auch da für sich bewusst, auch diese Aufgabe zu formulieren, ich kann in eine Führungsrolle gehen für mein inneres Team, ich kann sie vielleicht auch besser zusammenarbeiten lassen, in so ein Teambuilding gehen, das finde ich wirklich ein sehr, sehr treffendes Bild, weil es auch zeigt, es muss nicht so bleiben, wie es ist. Und da ist ja nicht nur der innere Preuße, sondern da können ja auch noch ganz, ganz andere Anteile sein, die in bestimmten Situationen vielleicht auch mal eine dominantere Rolle spielen. Spannend finde ich für diejenigen, die zuhören und vielleicht noch nicht mit dem inneren Team so vertraut sind, da vielleicht noch nicht viele Berührungspunkte zu hatten. Wir haben ja jetzt schon den inneren Preußen als einen möglichen Anteil. Hast du so Beispiele, was so weitere so Bestandteile eines Teams sein könnten? Entweder wenn du so auf dich selbst schaust oder vielleicht auch im Coaching so. Wer könnte sich da zum Beispiel, ne, dass man mal so eine Landkarte eines Teams so ein bisschen versteht, wer könnte sich da zum Beispiel noch so neben dem inneren Preußen tümmeln in einem inneren Team?
Ja, genau. Also ich finde, oft kommt man schon mit einfach Adjektiven auf die Spur zu sagen, wie würde ich mich beschreiben? Was hat man vielleicht auch für Feedback bekommen schon? Was ist einem selber auch so wichtig im eigenen Selbstbild? Aber zum Beispiel habe ich im Buch auch rausgearbeitet, was sind vielleicht, weil du gesagt hast, ne, der Preuße ist ja durchaus häufig ein sehr dominanter Anteil, der ist sehr trainiert und überstimmt natürlich auch entsprechend oder schiebt andere zur Seite, die vielleicht kaum Gehör finden im Arbeitskontext. Und da habe ich im Buch mal ein bisschen rausgearbeitet, zu sagen, was sind denn vielleicht spannende Gegenspieler zu dem, ne, die viele auch, ich auch erlebt habe, haben. Die dem so ein bisschen vielleicht das Wasser reichen können und eine ganz andere Perspektive reinkommen. Da könnte was wie so eine lernende Wissbegieriger mit dabei sein, ne? Der einfach total so einen Forscherdrang hat und Dinge verstehen will. Da könnte jemand drin sein, der ja einfach auch ein Genussmensch ist oder Muße, Müßiggang ist ein ganz altes Wort eigentlich, aber sowas nach oben stellt. Damit kann der Preuße natürlich überhaupt nichts anfangen. Also es ist ein großer, konträrer und dadurch auch sehr spannender und bereichernder Anteil. Auch Thema ja, mutig sein, jemand, der vielleicht unkonventioneller um die Ecke denkt oder auch bestimmten Beitrag leisten will, einfach durch ein mutiges Vorangehen. Auch das könnte zum Beispiel ein innerer Anteil sein, der da gefunden wird und wo halt dadurch ne, als innerer Chef mal diese Aufgabe hat zu sagen, okay, wie bringt man jetzt zusammen und wie bringt man auch die wirklich zum Diskurs miteinander? Weil häufig ne, ist es ja eher ein lautes Schreien, was auch viele wahrnehmen, zu sagen, der eine meint so, der andere meint so. Aber das wirklich zusammenzubringen oder zu überlegen, was ist auch da wieder zu doll schwarz-weiß, Katastrophendenken oder nicht bis zum Ende zumindest durchdrungen. Und wo ist es wirklich auch eine Bereicherung, diese verschiedenen Facetten wirklich als Team zu verstehen?
Wir pausieren kurz das Gespräch für einen Hinweis in eigener Sache.
Unser heutiger Werbepartner ist Personio. Personio ist eine ganzheitliche HR-Plattform für kleine und mittelständische Unternehmen. Der Softwareanbieter hat es sich zum Ziel gesetzt, Personalprozesse so transparent und effizient zu gestalten, dass sich HR und Führung wirklich auf das konzentrieren können, was den Unterschied macht: ihre Mitarbeitenden. Ein Thema, an das dabei natürlich HR in der aktuellen Zeit auch nicht vorbeikommt, ist künstliche Intelligenz. Zwischen großem Hype, aber auch echten Chancen bleiben für viele HR-Verantwortliche vor allem große Fragen. Was kann KI wirklich für unsere Arbeit beitragen? Welche Best Practices gibt es bereits? Und wie gehen wir aber auch mit Ängsten, mit Unsicherheiten um, die bei unseren Mitarbeitern entstehen? Wenn dich diese Fragen aktuell ebenfalls beschäftigen, dann sichere dir unbedingt den kostenfreien Leitfaden von Personio mit KI-Expertentipps für HR-Verantwortliche. Auf 12 fundierten Seiten zeigen dabei HR-Expertinnen, welche Tools und Anwendungsfälle sich gerade durchsetzen, welche Risiken beachtet werden müssen und wie HR-Teams die Veränderungen wirklich begleiten können, die durch KI in Unternehmen entstehen. Den Leitfaden kannst du jetzt kostenfrei herunterladen unter www.personio.de/leadingwell-ki. Folge dafür einfach den Link in unseren Shownotes. Eine klare Empfehlung auf jeden Fall für alle, die KI im HR nicht nur verstehen, sondern auch sinnvoll und menschlich gestalten wollen. Jetzt aber erstmal wieder zurück zur Folge. Wir wollen heute unser Gespräch auch mal nutzen, tatsächlich diese Facette der Selbstführung ein bisschen praktischer auch zu erforschen, weil du hast es auch so schön beschrieben. Nur weil wir merken, wir haben diesen Anteil des inneren Preußen in uns, haben wir trotzdem immer noch die Möglichkeit zu schauen, wann, in welcher Situation dominiert er, wie spielt er vielleicht auch mit anderen Anteilen zusammen. Also auch mal ein bisschen lauter, ein bisschen leiser vielleicht auch stellen zu können. Und das ist am Ende natürlich auch, worum es in Selbstführung geht. Nun würde ich schon sagen, dass ich definitiv ein paar Prozent Anteile des inneren Preußen in mir wiedererkennen würde und mit Sicherheit auch Phasen habe, wo ich merke, das dominiert mal mehr, mal weniger und ab und zu kann das natürlich auch für mich, finde ich, nicht nur einen positiven Effekt auf das eigene Leben haben. Ob das jetzt Druck oder übermäßiger Stress ist oder man fühlt sich so ein bisschen getrieben, kommt nicht so richtig zur Ruhe. Ne? Das sind vielleicht auch so Dinge, die ich schon bei mir wiedererkennen würde. Charlotte, ich würde mich total freuen, mal mit dir, und wir haben gesagt, wir machen das wirklich kurz, mal durch so ein paar Schritte gehen kann, wie ich lernen kann, meinen inneren Preußen ein bisschen bewusster und gesünder zu führen. Wichtig ist, glaube ich, auch nochmal der Disclaimer. Normalerweise, wenn du in so einen Prozess gehst, auch mit KlientInnen, ist es schon etwas, was mehr Zeit in Anspruch nimmt als die Zeit, die wir uns hier nehmen werden. Also wir werden mal so Schritt für Schritt ganz pragmatisch, kurz und knapp durchgehen. Im wahren Leben darf man da sich ein bisschen mehr Tiefe auch gönnen. Und das ist natürlich auch den Ansatz, den du eigentlich wählen würdest.
Absolut, aber danke für deine Offenheit, ja.
Dann lass uns doch mal reinspringen. Wie würden wir denn anfangen, wenn ich so für mich sagen würde, Charlotte, ich habe hier diesen inneren Preußen und der nervt mich aktuell ein bisschen.
Ja, bevor wir da sozusagen durch verschiedene Coaching-Schritte gehen, finde ich es mal am Anfang erstmal spannend zu verstehen, wie steht denn der Chef, also der Chef Benjamin jetzt von diesem Team, denn zu dem inneren Preußen, ne? Wie du sagst, das kann total auch wellenförmig sein, vielleicht je nach aktueller Situation. Oder wo halt innere Teammitglieder öfter anklopfen beim Chef und sagen, hey, jetzt hör auch mal uns zu und wir wollen ja auch unseren Platz am Tisch haben. Also sozusagen, wie würdest du es beschreiben? Seid ihr gerade eher ein bisschen im Clinch, du als Chef mit dem inneren Preußen? Oder ist es eher, dass du sagst, boah, eigentlich bin ich mit dem schon ziemlich identifiziert, weil der mich weit gebracht hat? Wo stehst du? So im Beziehungsstatus.
Beziehungsstatus, ja. It's complicated. Nee, ich würde sagen, es ist schon Okay, also ich würde schon anerkennen, dass der innere Preuße mich natürlich schon auch, also zumindest einen guten Teil daran hat, wo ich jetzt heute beruflich stehe, bestimmte Ziele zu erreichen. Vor allen Dingen finde ich auch mit einer gewissen Ausdauer an Themen zu arbeiten, dran zu bleiben, sich nicht im Zweifel auch abbringen zu lassen von dem Weg, auch wenn es manchmal herausfordernd ist, das würde ich schon sagen, es ist schon eine Eigenschaft, die ich dem zuschreiben würde. Ich würde auch bei mir sagen, ich habe mit Sicherheit schon auch gelernt, besser mit ihm umzugehen. Was, glaube ich, heute eher noch mal so ein bisschen nervig ist, ist manchmal so dieses, ich würde mal sagen, der hat so eine, bei mir so eher so eine Unterschwelligkeit. Er macht sich immer wieder bemerkbar, er klopft so und will zeigen, hey, ich bin hier und mach mal, tu mal. So irgendwie geh mal noch oder mach dir mal einen Kopf. Also es ist so ein bisschen so ein dauerhaftes Klopfen, würde ich sagen. Gar nicht, dass er sich immer so dominant, so total stark nach vorne stellt, sondern eher so einer, der so ein bisschen kontinuierlich nervt und piekst, so würde ich es beschreiben. Und das kann manchmal, glaube ich, schon in manchen Situationen, wenn es wirklich mal so darum geht, kann ich mich jetzt mal ruhig in den Tag begeben, kann ich mal tatsächlich auch sagen, so ich lasse den Stift mit ganz viel Gelassenheit fallen, gebe mich in eine andere Aktivität rein, dann würde ich mir manchmal, glaube ich, schon wünschen zu sagen, ich könnte das ausstellen dann wirklich auch komplett und hätte dieses Klopfen nicht mehr.
Danke fürs Beschreiben, weil ich glaube, klingt ja auch danach, du hast da schon eine gute Balance gefunden zu sagen, ne, der gewinnt da nicht immer oder setzt sich jetzt nicht total dominant durch. Und ich glaube, das ist schon der erste Schritt aus meiner Sicht im Coaching-Prozess, zu sagen, erstmal diesen Anteil zu würdigen, der einfach, ne, zu sagen, wohin hat er dich gebracht, was hat er bisher Gutes getan, welche Eigenschaften, du hast eben von Ausdauer, von ich halte dann durch, ne, ich bleib dran. Mach mir weiter den Kopf, gib mich vielleicht auch nicht zu schnell mit bestimmten Lösungen zufrieden. Das sind ja alles Eigenschaften, wie du sagst, die dich da auch hingebracht haben, wo du heute stehst und die einfach auch generell natürlich total wichtig sind, um ja sehr gute Ergebnisse in die Welt zu bringen. Von daher glaube ich, ist das ganz wichtig, schon mal da einfach ein bisschen wohlwollenderer Blick darauf zu haben. Auch das auch nicht zu unterschätzen, vielleicht, wenn du auch sagst, auch wenn er dich jetzt nicht total überrascht im Sinne von überfällt, aber zu sagen, manchmal kann auch das wie im echten Leben Komplimente oder zu sagen, hey, ich weiß, wie wertvoll du bist, auch helfen, dass er dann vielleicht auch mal bewusst sein kann, okay, jetzt kann ich wirklich mal Teammitglied XY hier den Nachbarn nach vorne setzen. Ne? Jetzt ist gerade mal nicht meine Zeit, weil ich habe ja gehört von Benjamin, was so wichtig an mir ist und was er an mir schätzt. Also auch das nicht zu unterschätzen, auch da im Sinne von, sieht er sich so gesehen, sieht er seinen Beitrag, den er da doch so ausdauernd und so diszipliniert leistet. Kannst du damit was anfangen?
Ja, total. Ich find's einen tollen Gedanken, weil ich glaube, man würde erstmal oder ich würde auch eher dazu neigen zu sagen, so, oh, wie kriege ich das jetzt noch so ein bisschen gebändigt, ne? Und es hat ja dann gleich, finde ich, auch so eher was negativ-aggressives irgendwo wegschaffen, reduzieren, weniger von dir und gleichzeitig, wenn man es jetzt mal so auf so eine menschliche Ebene heben würde. Und ich kenne das natürlich auch aus Change-Prozessen, dann ist ja dieses wirklich mal anerkennen, mal wertschätzen von dem Beitrag und auch von dem erstmal überhaupt auch präsent sein, ne? Da sein, auch etwas total Wichtiges. Ich glaube, intuitiv würde ich da nicht sofort drauf springen, weil, wie gesagt, so die Veränderungslogik ist natürlich immer erstmal so, wie kriege ich es besser oder anders hin? Also wie kriege ich den tatsächlich so für mich reduziert? Aber ich kann da so an sich schon total viel mit anfangen und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das ein schönes Ritual ist. Vielleicht auch ein bisschen diesen Übergang erleichtert von einem Modus in den anderen. Zu sagen, so ich würdige den einen Modus und schaffe vielleicht dadurch auch ein bisschen mehr Raum für einen anderen Modus. Aber da springe ich jetzt wahrscheinlich schon so ein bisschen weiter im Prozess.
Ja, aber das passt total gut, weil, wie du sagst und auch beschrieben hast, zu sagen, es ist ja nicht, dass er dein Verhalten dann sozusagen so viel steuert, sondern dass es eher noch so ein bisschen im Hinterkopf mitzuhören ist. Und ich glaube, da macht der Timing total viel aus, ne? Wie du beschreibst, zu sagen, wie weit ist es wert, zu sagen, vielleicht noch mitzugeben, bevor es, ich glaube, das ist eine hohe Kunst, gerade in unserer Welt, zu sagen, dieses ablenkungsfreie Wirken, ne? Zu sagen, okay, jetzt bin ich voll hier und jetzt bin ich in einer anderen Situation, aber komplett mit der Rolle oder mit dem inneren Anteil unterwegs. Und dementsprechend auch zu sagen, hey, lieber innerer Preuße, zum Beispiel morgen früh um 8.30 Uhr geht's wieder los, darfst du gern wieder voll Gas geben und brauche ich dich. Ne? Aber deswegen, damit du dich auch gut ausholen kannst oder ich als Chef, also auch da so ein bisschen mit dem Timing durchaus zu arbeiten, zu sagen, in welcher Situation, ne? Und auch, dass er vielleicht auch schon, wenn er immer sonst nagt, auch schon mal weiß, hey, morgen sehen wir es schon wieder. Ne? Der weiß, dass er wieder auf mich zählen kann und dass ich dann entsprechend wieder mit den Punkten sozusagen hier mich einbringen kann, dass das auch häufig bei diesem Auschecken und Wiedereinchecken in verschiedenen Situationen helfen.
Ja, ja, echt guter Punkt. Also wir haben, wir nehmen mal an, ich habe den Anteil gewürdigt, geschätzt, anerkannt. Er fühlt sich gesehen, er fühlt sich noch nicht gemobbt und diskriminiert. Wie könnten wir fortsetzen?
Genau, da würden wir im zweiten Schritt natürlich mehr sozusagen explorativ dann zusammenarbeiten im Sinne von, wie gibt's dir da noch alles im Team Benjamin? Also, ne, hast du Anteile, wo du sagst, boah, der hakt sich total oft, der innere Preuße mit XY unter, die sind sich immer total einig da und da. Oder hast du halt, wie gesagt, auch Gegenspieler, andere Bedürfnisse, wo du sagst, nee, also der freut sich mal, wenn ich mal nicht in dem Modus bin. Also da diese gesamte Vielfalt mal so wirklich aufzubringen und da ist oft spannend, auch mehr zu diesen sehr stillen oder vielleicht noch nicht so weit entwickelten Anteilen sich näher anzugucken, wenn man sich das als Team, wie gesagt, vorstellt. Wer ist vielleicht noch neuer am Teamtisch Benjamin mit dabei? Wer darf noch einen größeren Platz bekommen? Wer ist vielleicht noch nicht so auf Augenhöhe mit dem gekommen, ne? Sondern will aber trotzdem etablierter Partner werden? Also das, glaube ich, einfach von diesen Teamdynamiken dann im zweiten Schritt viel mehr zu verstehen, wie reichhaltig ist eigentlich dieses Team? Und damit, wie viel kannst du eigentlich unterschiedliche Lösungen finden in jeder Situation?
Ja, total. Ich glaube, ich habe so ein paar Gefühle, in welche Richtung zumindest so manche Anteile gehen könnten. Vielleicht hast du da noch so einen Hinweis. Wir werden ja heute jetzt nicht die ganze Landkarte aufzeichnen können, aber worauf würde ich dann eher achten? Würde ich so ein bisschen achten auf Dinge, die mir persönlich wichtig, also weil ich habe zum Beispiel so im Sinn sowas wie natürlich ganz klassisch Ruhe oder Reflexion zum Beispiel als etwas. Ich sehe aber natürlich etwas, was bei mir, wenn ich aufs Leben blicke, natürlich auch viel Raum einnimmt, immer mal mehr oder weniger so etwas wie Sport und Bewegung, wo ich mir aber nicht sicher bin, wie man das eventuell in einen Anteil verpackt, weil auch beim Sport zum Beispiel oder bei Bewegung ist ganz spannend. Auch da kann ja der innere Preuße im Zweifel Einfluss nehmen und sagen, so, diesen Sport musst du jetzt besonders produktiv machen, ne? Oder ich mache Sport, der besonders irgendwo regenerativ ist. Dann würde ich sagen, dann wirkt da eigentlich schon wieder so ein anderer Anteil drauf. Deswegen, wenn du so auf diese Sachen mal so schaust, was macht denn da Sinn, was für eine Aufteilung an inneren Anteilen, wenn man jetzt mal so diese drei Aspekte so nimmt.
Also von daher, auch das sind ja dann eher die Dynamiken, wo vielleicht, hat er auch schon mal gehört, dass du auch im Leistungssportbereich und so unterwegs bist. Also von daher gibt es ja bestimmt einen Sportbegeisterten, ne, oder jemanden, der einfach gerne in Bewegung ist, ob es eher in Richtung Gesundheit geht oder wo du sagst, nee, es ist eher das Sport an sich, wo du es so genießt und total drin abtauchst. Und wie du sagst, ne, auch da vielleicht mit der Erfahrung drauf zu gucken, zu sagen, ne, wann, also das auch erstmal differenziert erstmal zu betrachten, so erster Schritt, zu sagen, wie gibt's alles? Muße, Rückzug, Reflexion wäre sicherlich ein anderer Anteil, weiß nicht, ob es was Introvertierteres ist oder einfach eher zu sagen, nee, einfach, ne, ich verbringe gerne Zeit mit mir. Ist es mit Natur verbunden? Gibt es bestimmte Umfelder, die dieser Ruhesuchende braucht? Da mal näher hinzuschauen und dann auch, wie du sagst, mit den Dynamiken zu sagen, wo haken die sich auch vielleicht mal unter, was stark sein kann, weil dadurch natürlich verschiedene oder die Power zunimmt. Aber wo ist es vielleicht auch was, wenn du sagst, boah, wo es vielleicht dann auch wieder ein zu großer Druck ist oder wo auch dann wieder das Gegengewicht so ein bisschen fehlt. Ne? Wenn zum Beispiel es zu doll darum geht, zu sagen, ne, dann kommt wieder so ein Leistungsanspruch oder sowas vielleicht zu stark mit rein, der, wenn man rückwärts drauf schaut, vielleicht gar nicht so doll zu diesem anderen Gewicht oder Balance, zumindest im Arbeitsalltag oder sowas, geführt hat. Aber ja, da tickt natürlich jeder anders.
Wenn ich so dir zuhöre und das auch wirklich mal so einfach ein ganz, ganz schneller gedanklicher Entwurf, ich sehe so gerade so vier Dinge, wo ich sagen würde, zum Beispiel der innere Preuße steht vermutlich schon einem Anteil gegenüber, kann ich mir vorstellen, dass da auch ein bisschen Konflikt entsteht, der tatsächlich so ein bisschen mehr dieses ruhige, introvertierte, reflektierende ist. Also auch dieser bewusste Rückzug auch mal aus dem sozialen Raum, aus dem produktiven Raum, der, würde ich aber sagen, schon in meinem Alltag oft zu kurz kommt. Also wo ich schon, glaube ich, häufiger das Bedürfnis hätte, mir den nehmen zu können, aber mir den auch dann selten einfach nehme, ne? Oder dann wirklich nur so kleine Momente. Und dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, links und rechts zwischen den beiden ist so einer so ein soziales verbindendes Element, also etwas, was sehr sehr beziehungsorientiert ist, sehr doll auf andere Menschen zugeht, auch ein bisschen harmoniestiftend schon auch ist, würde ich sagen, aber auch schon sehr viel Wert darauf legt, einfach gute, starke Beziehungen auch zu pflegen, egal ob das im Arbeitskontext oder auch persönlicher Kontext ist. Und ich würde einfach mal sagen, so der andere, auch wiederum dazwischen, aber vielleicht da nochmal gegenüber, ist dann so dieser sportliche Bewegungsanteil, weil es wahrscheinlich einfach einen großen Teil in meinem Leben ausmacht, ne? Wo ich sowohl sagen würde, ich habe manchmal Leistungsorientierung im Sport, ich habe aber manchmal auch dieses Regenerative, wo ich sage, für mich ist Sport auch dann wiederum so dieser Rückzugsort. Deswegen fühlt sich Sport bei mir auch in den letzten Jahren manchmal so zwischen den Stühlen an, ne? Also wo hat es diese Leistungsorientierung für mich noch und wo dient es eher tatsächlich, ne? dem Rückzug oder wo manchmal natürlich auch der Gemeinschaft, der Verbindung. Von daher so ist, glaube ich, dieses Sportliche eigentlich wahrscheinlich, wenn ich es genau nehmen würde, von allen dreien irgendwo natürlich beeinflusst, ne? Sowohl vom Leistungsorientierten als auch vom Sozialen, als auch vom Reflektierenden und sich Zurückziehenden. Ja.
Total spannend, wie du dieses Team so gestaltest und finde, klingt auch nach, dass dieser Sportbegeisterte ja einen super flexiblen Part eigentlich auch hat bei dir, ne? Dass das vielleicht auch, ne, in Zusammenarbeit mit dir als Chef zu sagen, was braucht es denn gerade, ne? Also dieses Sport erleben an sich hat einfach für den Wert, aber er ist vielleicht auch flexibler geworden, weiß ich nicht, über die Jahre zu sagen, hey, manchmal, ne, mit dem Hinhören, was braucht es gerade, rufst jetzt eher die regenerative Seite, die Rückzugsseite oder ruft jemand eher, der sagt, muss mal hier so richtig neue Ziele stecken und los geht's mit der Ambition. Also dass er aber auch da flexibel einsetzbar ist, was ja toll ist, ne, zu sagen, das geht nicht nur, da ist ja überhaupt kein Schwarz-Weiß, sondern ich finde, das spricht nach einem Teammitglied, was enorm flexibel sozusagen auch wirklich in Bewegung ist, wie der Name schon sagt, auch mit den anderen Teammitgliedern zu.
Und du triffst es aber schon sehr gut. Ich glaube, für mich war genau das schon ein krasser Prozess auch. Also ich habe bis vor, ich glaube, so 3 Jahren noch schon relativ ambitioniert Triathlon betrieben, wo du dann halt wirklich jede Woche natürlich 10, 12, 15 Stunden Trainingszeit reinsteckst und halt auch weißt, eigentlich die Trainingsmeter, die du machst, die sind im besten Fall auch produktiv, ne? Und selbst wenn du dir dann Raum für Regeneration nimmst, ist das dann wieder eine produktive Art der Regeneration. Also so dieses sehr zielorientierte Sport machen in so einem Kontext, das ist dann schon wieder sehr preußisch dominiert, würde ich sagen. Aber die letzten Jahre, und das hat mit Sicherheit auch durch ein bisschen persönliche, familiäre Veränderungen damit auch so zu tun, merke ich, dass tatsächlich der sportliche Anteil, der musste, glaube ich, auch ein bisschen flexibler und kooperativer werden.
Ja.
Ja, ja.
Aber schöne Entwicklungsseite, die du beschreibst. Und ne, wenn du gesagt hast, klang jetzt ja eben danach, vielleicht jetzt heute, würdest du dir manchmal wünschen, dass dieser regenerative Anteil ein bisschen mehr Platz bekommt, dass der vielleicht am häufigsten in der aktuellen Lebensphase mal runterfällt oder nicht genug Platz bekommt. Und damit könnten wir jetzt dann im nächsten Schritt sozusagen, da wird es mehr in Richtung Entwicklung gehen, ja, ob es mit dem inneren Preußen ist oder jetzt mit anderen Teammitgliedern, aber zu sagen, das spielt ja einander einher, zu sagen, natürlich im Coaching kann man auch mit verschiedenen Größen arbeiten, wenn man so einen Flipchart anmalt, wie groß sind die schon? Ne? Also allein auch das macht ja was aus, zu sagen, da klingt es ja danach, dass dieser Ruhesuchende, der dem Chef Benjamin sehr gut tut, und der Chef weiß es auch, ja, an Größe gewinnen darf, an mehr Platz an diesem Tisch gewinnen darf und dazu entweder gehört, ihn weiter zu stärken, also ne, zu sagen, braucht es da eine Beförderung, braucht es da ein direktes Meeting, wo der immer mal bei dem eincheckt und sagt, hey, wie geht's dir diese Woche? Brauchst du mehr? Ne, auch das ist ja was wirklich ein Bewusstsein braucht. Und dementsprechend natürlich aber auch eine neue Kommunikation mit den anderen, dass die sich halt nicht zur Seite gedrückt, weil normalerweise auch da gibt es Angst vor Statusverlusten sozusagen, wenn auf einmal ein anderer wachsen darf, zu sagen, hey, was ist denn dann mit mir? Oder geht das Klopfen da an der Tür vom inneren Preußen, wird es dann wieder lauter? Also das auch wirklich zu moderieren, sozusagen da einfach auch weiter dran zu arbeiten und dann auch Richtung Entwicklung. Und da kennst du vielleicht auch, gibt es ja sozusagen dieses schöne Thema des Reframings, was man, finde ich, auch in dem Kontext sehr gut nutzen kann, zu sagen, erstmal starten wir da sehr mit den Adjektiven, die einem einfallen, wie man die benennen würde, und dann zu sagen, okay, muss es denn der innere Preuße bleiben oder darf er einen anderen Namen zukünftig haben? Ob deiner Zielsetzung das, was du an ihm schätzt, was du so gut auch schon siehst und beschreiben kannst, wirklich nochmal in andere Bahnen zu lenken und vielleicht im anderen Ausgleich zum Beispiel zu diesem Ruhsuchenden zu packen. Also das wäre dann der nächste Schritt bezüglich Beförderung oder auch ja neue Rollen finden in diesem Team.
Ja. Ich finde, dass das Bild der Beförderung oder auch noch mal so dieser neuen Rollen finden, finde ich dafür wirklich richtig stark. Gerade so, wenn ich so diese vier Anteile so vor mir sehe, ich sehe so, wie sie so in so einer Raute stehen, der innere Preuße und so ein bisschen das Reflektierende, Regenerierende stehen sich so gegenüber und die anderen beiden Ecken dann das Soziale und das Sportliche. Und ich habe so ein bisschen auch gerade das Gefühl, das größte Potenzial liegt bei mir, glaube ich, gar nicht mal so sehr jetzt den inneren Preußen zu zähmen, sondern mehr so zu schauen, wie kriege ich die Relevanz von dem reflektierenden, ruhigen und regenerierenden ein bisschen ausgebaut. Und ich habe da tatsächlich gerade so einfach spontan zwei Gedanken zu. Das eine ist klar Beförderung, aber ich finde auch, gerade bei diesem Anteil auch die Frage nach Kooperation mit den anderen. Ne? Also ich finde einerseits das ruhige Reflektierende kann ich auch ein bisschen aus dem Sport ziehen. Ne? Also wo kann der Anteil mit dem sportlichen Anteil zusammenarbeiten? Also was machen wir denn jetzt heute sportlich, damit es vielleicht auch diesen Zweck ein bisschen erfüllt? Und das gleiche Gefühl habe ich tatsächlich auch bei diesem sozialen Anteil, weil auch da habe ich das Gefühl, auch der soziale Anteil kann natürlich Entscheidungen treffen, die mehr dem reflektierenden Ruhigen zugutekommen als dem Preußen, so zum Beispiel. Ne? Also da wäre, glaube ich, eher so die Frage, wer hat den größeren Einfluss auf Sport oder sozial in welcher Situation? Ne? Eher der Preuße, so im Sinne von, wir müssen noch hier etwas tun, um sportlich voranzukommen, oder wir müssen hier uns hier bewusst vernetzen, oder du musst mehr für diese Leute da sein, ne? Das ist wieder funktionieren und machen. Oder ist es mehr so, ich schaue mal auf mich, ne, und was ich jetzt gerade brauche und was ziehe ich aus dem Sport, was ziehe ich vielleicht auch aus der sozialen Interaktion, welche soziale Interaktion tut mir auch selber gut. Das ist das, was ich gerade sehe. Also in dem Sinne ist es doch schon eher so ein, wie sehr beeinflusst der innere Preuße oder wie sehr dieser reflektierende Anteil die anderen beiden, glaube ich, auch in meinem Alltag.
Ja, sehr spannender Blick darauf. Und ich muss auch gerade daran denken, dass dieses, ja, zu sagen, einfach dieses eher nach sich zu schauen, ne, und zu sagen, das ist eigentlich schon mal erst sehr oft schon ungewohnte Blick. Du hast ja auch beschrieben, und es macht auch dieser innere Preuße ja total mit aus, kenne ich bei mir selber auch, zu sagen, wenn man gerne im Austausch ist mit anderen, wenn man gerne mit anderen im Team zusammenwirkt, ne, wirklich jetzt im Arbeitskontext, im Privaten, dann ist es nicht so angewohnt zu sagen oder fühlt sich fast schon egoistisch an zu sagen, ich gucke aber jetzt mal, was jetzt gerade ich brauche, ne. Gerade wenn wir halt im Außen verschiedene Hüte auch aufhaben und wissen, hey, die zählen auf mich und die brauchen was von mir. Und aber das, glaube ich, eher zu sehen, das ist jetzt nichts, was wir halt auf Halde legen können und zu sagen, ja, das machen wir halt dann mal, wenn das Projekt fertig ist oder wenn die Kinder größer sind oder sowas, sondern dass es Teil davon ist, ne? Zu sagen, wir müssen erstmal da anfangen und dürfen da immer mal wieder diesen Pausenknopf suchen, damit wir wieder dieses Gestalten und dieses Wirken mit den anderen im Außen machen können, damit die Energieakkus auch natürlich wieder aufgeladen sind. Und dazu gehört halt, welche Teammitglieder in unserem inneren Team brauchen mehr Platz? Weil nur dann funktioniert das auf lange Sicht. Ne? Sonst sind wir wieder bei den Risikofaktoren wie Erschöpfung und Co.
Total. Wenn wir jetzt mal so bei mir auf diese Dynamik gucken und wirklich auch das erstmal natürlich für heute so ein bisschen abgekürzt, hättest du eine Empfehlung, was ein guter Schritt wäre, um wirklich mal so bewusst zu sagen, das könnte man tun, um einem Anteil ein bisschen mehr Einfluss zu geben? Also wenn das jetzt wirklich so die Ableitung wäre, und ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich wird es auch bei anderen Personen, die das für sich machen, um eine ähnliche Frage geben, wie kann ich vielleicht einem gewissen inneren Anteil, der gerade ein bisschen zu kurz kommt, tatsächlich mehr Einfluss geben, ihn oder sie befördern oder ein bisschen mehr zur Sprache kommen lassen oder auch mal die eine oder andere Entscheidung mittreffen können. Wie kann ich denn da vorgehen? Was könnte so schrittweise ein guter Schritt in eine gute Richtung sein für mehr Einfluss?
Ja, also ich glaube, geht natürlich immer darum, wer da so als ganzer Mensch, und da hast du ein besseres Bild, welche Empfehlung vielleicht oder welcher Entwicklungsschritt für dich da am hilfreichsten ist. Wie gesagt, es kann entweder sein, mehr anzuregen, wie so ein Check-in zu machen, zu sagen, und wie gesagt, ich kenne das auch von Coaches, die machen das dann wirklich wie so ein Termin, zu sagen, hey, ich setze mich mit dem inneren Team mal freitags zusammen und mach mal die Rückschau oder wir planen die nächste Woche. Aber auch da zu sagen, ne, ich erwarte von euch, ihr findet da jetzt ein bisschen eine neue Lösung, um diesen Ruhesuchenden mehr mitzunehmen. Ne? Und wie du sagst, das ist wahrscheinlich vor allem ein Auftrag, den du dann weitergeben würdest Richtung sozialen Part und sportlichen Part. Ne? Also, dass wir vielleicht erstmal da gucken, braucht es da heute, ne, eine Kooperation, einen Unterhaken, bevor es dann eher in Richtung dieses anderen preußischen Anteil geht. Das wäre schon mal ein konkreter Auftrag und Abstimmung einfach mit den beiden. Und wie gesagt, vielleicht auch ein Check-in zwischen dir als Chef, das nicht so, also ob du es jetzt Beförderung nennst oder einfach nur zu sagen, naja, bevor ich irgendwie einen gewissen Automatismus gehe oder das, was ich halt schon bisher gemacht habe, zu sagen, hey, ich finde eine kurze Reflexion, muss ja nur 5 Minuten sein, wie du mal kurz guckst, wie geht's denn in meinem regenerativen ruhesuchenden Part. Um das auch nicht zu unterschätzen, was das ausmacht, auch da wieder gesehen zu werden, das auch mal kurz, das will ja auch gefühlt werden, nicht nur verstanden werden, sondern auch wirklich zu sehen, wie ist es denn gerade, ne? Thema Energieakkus vielleicht auch, dass das schon viel macht, weil ich glaube, oft ist es eher, und das wäre dann so der 4. Schritt im Coaching, zu sagen, wenn wir dieses innere Team mehr aufgestellt haben, was sind im Außen typische Triggerpunkte oder im Sinne von, na, da wirst du wissen, wenn ich in dem Umfeld unterwegs bin, wenn ich mit den Menschen spreche, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe, dann werden unterschiedliche Teammitglieder anspringen. Und da einen gewissen Überraschungseffekt vorwegzunehmen und zu sagen, okay, ich weiß, wo ich den Ruhesuchenden vielleicht auch in meiner Wochenplanung oder mit welchen Art von Menschen ich das gut umsetzen kann. Und das dann vielleicht auch vermehrt anzugehen und vielleicht auch gleichzeitig zu wappnen, wo du sagst, ich weiß, diese Woche spricht er für wenig ruhesuchend, deswegen plane ich ihn mir bewusst ein oder deswegen weiß ich, ich muss ihn davor oder danach wieder mit im Blick haben. Ne? Also auch das ist ja logisch, dass man da jetzt nicht nach einem strikten Plan vorgehen kann, sondern dass man immer gucken muss, welche Situation erfordert was. Das wären so verschiedene Ideen.
Und ich finde insbesondere jetzt mal so dieser visuelle Blick auf diese Dynamik im inneren Team. Also mir persönlich hilft das schon total, auch zu sehen, was es jetzt braucht. Ich kann mir vorstellen, dass das alleine, wird bestimmt auch für jeden ein bisschen anders sein, aber allein diese Visualisierung und mal so zu merken, wie ist die Dynamik, wo ist es tendenziell ein bisschen zu viel, wo ist es ein bisschen zu wenig, hilft mir jetzt schon auch zu verstehen, was sind denn so die Stellschrauben, die ich eigentlich gerade habe? Und dann ist es, glaube ich, wirklich auch eine Frage, wie du es beschreibst, von wie bekomme ich das in meinen persönlichen Alltag ein bisschen mehr abgebildet über vielleicht auch, dachte ich gerade, ne, gerade so Sport, Soziales, manchmal auch Arbeit, spricht ja auch viel für die Routinen, die wir so haben. Also da natürlich nochmal drauf zu gucken, so wie verbringe ich denn meine soziale Zeit, wie verbringe ich meine sportliche Zeit und will ich da irgendwie mal was ändern, ne? Statt irgendwo dreimal die Woche High-Performance-mäßig Tennis spielen zu gehen mit der einen Person, wo es immer wirklich um Wettkampf geht, mal zu sagen so, nee, ich mache das nur zweimal und dafür gehe ich irgendwie einmal in die Sauna, ganz entspannt irgendwie so für mich und treffe mich vielleicht nochmal für einen ganz entspannten Lauf mit einem anderen Freund oder so und sind auch meine sozialen Akkus gefüllt. Also ich finde so, das habe ich da so beispielhaft direkt vor Augen, ne? Und alleine das finde ich schon hilfreich. Und dieser Check-in kann dann natürlich schon helfen, mal so alle 2-4 Wochen mal so zu gucken, hat sich da was verändert? Fühlt sich das jetzt gerade so ein bisschen anders an? Will ich noch mehr Einfluss übergeben oder ist das gerade irgendwie wo ganz gesund und wo muss ich da vielleicht noch ein bisschen genauer hin?
Sehr schön, freut mich.
Voll gut. Charlotte, wenn wir abschließend mal nochmal so das Big Picture in den Blick bekommen, jetzt, wir sind sehr aus so einer Self-Leadership-Logik da jetzt mal reingestiegen und man sieht natürlich, und ich kann das auch bestätigen, das hat natürlich einen Einfluss auf das Leben, auf das Arbeitsleben, auf mich, wie ich zu Hause unterwegs bin, aber genauso natürlich, wie ich am Arbeitsplatz unterwegs bin und trotzdem habe ich so das Gefühl, ist ja insbesondere auch über dieses Thema Self-Leadership für Führungskräfte da meistens auch ein Hebel da, wie sie wirken dann wiederum in ihrem eigenen Umfeld und wie wir tatsächlich mit welcher Haltung, mit welchen Routinen, mit welchen vielleicht tatsächlich auch Glaubenssätzen wir so unterwegs sind, insbesondere als Mensch, der wiederum oder die Einfluss hat, ist ja gar nicht so ohne auch so in so einer Führungsrolle. Was würdest denn du sagen, wenn wir jetzt mal so auf Führung schauen und Selbstführung und auch so die inneren Anteil, welche Rolle, welche Notwendigkeit siehst du da bei Führungskräften, sich genau mit solchen Fragen auch auseinanderzusetzen?
Total wesentlicher, also von daher glaube ich nochmal gut, dieses Big Picture in den Blick zu nehmen. Mentor sagte mal zu mir, ich fand das einen enorm starken Satz zu sagen, dass das Gefährlichste an Führungskräften oder für Organisationen ist eigentlich Führungskräfte, die im Autopiloten unterwegs sind. Und das trifft ja total diesen Kern von Self-Leadership im Sinne von unser Verhalten wirkt immer. Und natürlich haben gerade Führungskräfte eine Multiplikatorenrolle. Ne? Auch da wird genug diskutiert, was sie noch alles schaffen und tun sollten. Aber da halt nicht zu unterschätzen, wie das eine Wirkung hat und dass es natürlich zu merken ist im Außen, wie balanciert ist da jemand mit dem inneren Team? Ne? Ist da jemand, der mit dem einen Hammer ständig unterwegs ist und nach allem guckt und dass die Antwort ist und dass der Blick da drauf ist? Oder ist es jemand, der einen vielfältigeren Werkzeugkasten sozusagen zur Verfügung hat und auch einfach Persönlichkeitsanteile, die er nutzt? Und natürlich gerade bezogen auf den inneren Preußen habe ich das ein bisschen mehr natürlich rausgearbeitet zu sagen, wie gesagt, auch da wieder Thema, wo befinden wir uns gerade, geopolitische Krise, es ist der Ruf nach, wir brauchen endlich mal wieder Wirtschaftswachstum, zu sagen, wenn man sich das vorstellt als Kaskade wirklich über verschiedene Organisationslevels, wenn ein innerer Preuße da wirklich stark wirkt, zu sagen, was macht das? Weil natürlich auch Führungsthema, umso höher da oben eine gewisse Verhaltensweise so schwarz-weiß vorgelebt werden würde, dann ist es umso schwieriger, ne? Jetzt kommen wir zum Thema Konformität. Das macht, solange wir Hierarchiestufen haben, natürlich Abhängigkeitsdynamiken mit aus, zu sagen, umso schwieriger ist es dann für andere Teammitglieder zu sagen, ich führe aber jetzt anders oder ich gestalte jetzt auch manche der Weg zum Arbeitsergebnis anders. Also von daher nicht zu unterschätzen, wie viel da diese Vorbildfunktion, aber wirklich auch Ausstrahlkräfte zu sagen, was darf man sich hier erlauben? Und deswegen finde ich, dass Führung halt ganz häufig wäre toll, wenn mehr Richtung nicht nur Arbeit im System wird, sondern Arbeit am System eigentlich auch als Führungsarbeit begriffen wird. Weil, wie gesagt, der innere Preuße, der wird keiner hier schreien und sagen, yippie, ja, yay, natürlich habe ich den, ich bin total stolz drauf. Aber mal genauer und ehrlich hinzugucken in Teams, in größeren Abteilungen, Organisationen zu sagen, wie sehen denn unsere impliziten Regeln hier aus? Ne? Was lebe ich da in der Führung vor? Wie wird hier jemand befördert? Wie wird jemand hier für was geschätzt oder auch nicht? Das ist, glaube ich, total entscheidend, weil daraus entstehen die Verhaltensweisen. Also auch diese inneren Bilder sind immer eine Antwort auf die Anforderungen, die wir da im Außen haben. Deswegen, glaube ich, ist es spannend, als Führungskraft auch hinzugehen, was sind die Erwartungen, die ich aussende, explizit und implizit, und wie will ich das vielleicht auch konkreter machen?
Ja, und ich finde gerade dieser Punkt, und was hat das am Ende mit mir zu tun und mit meinen Glaubenssätzen, meinen inneren Anteilen? Du hast es total treffend beschrieben. Ich finde, sich mal diesem Einfluss bewusst zu sein, gerade natürlich umso mehr nochmal in der Führung, aber ich dachte auch natürlich, wenn ich jetzt auf ein Team schaue zum Beispiel, und wir würden uns jetzt einfach mal so diese 10 Menschen in dem Team vorstellen, was kommt denn da an inneren Anteilen zusammen? Was ist super, super stark ausgeprägt? Was ist vielleicht auch ein bisschen unterrepräsentiert? Und wie beeinflusst das auch die Art und Weise, wie zusammengearbeitet wird? Die Art und Weise, welche Konflikte vielleicht auch entstehen? Ob die Teams Innovation schaffen, ob sie ein Zusammengehörigkeitsgefühl schaffen, ob sich Menschen eingebunden oder ausgegrenzt fühlen? All das kann zumindest auch ein Produkt, finde ich, davon sein. Und deswegen finde ich auch diese innere Reflexion, insbesondere natürlich in einer Führungsrolle, schon total relevant. Ich habe ja gerade auch so überlegt, ich würde es natürlich auch super spannend finden, wenn man sowas mal in einem Team machen könnte, ne? Und so ein bisschen Verständnis auch füreinander schafft. Ich kann mir vorstellen, dass das auch einige Spannungen und Konflikte zumindest ein bisschen verständlicher macht, ne? Und vielleicht auch handhabbarer, wenn solche Dinge zumindest ein bisschen transparent sein könnten.
Absolut. Also ich glaube auch, das ist ein spannender Blick über diese Perspektivwechsel, viel praxisnäher zu begleiten. Wie du sagst, auch das ist ja natürlich, ja, innere Anteile auch da irgendwie im Team besonders stark ausgeprägt sind. Und dann vielleicht zwei dabei sitzen, die sagen, puh, das finde ich ja enorm anstrengend, dass sie hier immer so unterwegs sind. auch da zu sagen, wie viel Reichtum ist in so einem Team dann da, wenn man im Arbeitskontext zusammenwirkt, zu sagen, hey, das nicht gegeneinander zu sehen, sondern klar zu sagen, hey, in der Phase, let's go, ihr braucht diesen Part brauchen wir und jetzt seid ihr genau die Richtigen. Und genauso wertschätzen zu können, dass es nicht dieses Entweder-Oder ist, sondern genauso wertschätzen zu können, ne, wenn jemand anders unterwegs ist. Ne? Also hat man ja häufig dieses Thema kreativer Bereich versus Planung, Detailtreue. Also das sind so Punkte, wo zu sagen, das braucht man häufig in verschiedensten Fachfunktionen. Aber das zu sagen, da ist es logisch, dass jeder im inneren Team ausgestattet ist und da zu sagen, hey, lass uns die doch auch da wieder gut zusammenwerfen.
Charlotte, vielleicht als kleinen Abschluss. Ich nehme an, hier werden bestimmt ein paar Leute zuhören, die für sich merken so, hey, vielleicht schon mal gehört, vielleicht auch nochmal heute ein bisschen tiefer eingetaucht. Und ich hätte Lust, mal für mich da ein bisschen praktisch reinzugehen. Und selbst wenn es irgendwie so ist, ich mache mal ein, zwei Schritte, probiere es für mich ein bisschen aufzuzeichnen und ein bisschen konkreter darüber zu werden, was so mein inneres Team ist. Was würdest du da empfehlen? Wie kann man da gut loslegen?
Ich glaube, aus meiner Erfahrung ist schon oft ganz viel Aha-Moment da, die wirklich sich die Zeit zu nehmen, die einfach aufzuschreiben, zu visualisieren. Ne? Es kann im kleinen Blöckchen sein, es kann auf dem Flipchart sein, aber einfach für sich zu sagen, wer ist denn da meine Gruppe, mein Team, die ich so wahrnehme. Und dann mal einfach nur zu gucken mit 10 Tagen, 14 Tagen zu sagen, hey, wann erlebe ich die? Wann springt der eine an? Wann fühlt sich der andere irgendwie zurückgewiesen oder was auch immer? Also die wirklich eher so in so eine neugierige Beobachterrolle dazu zu gehen. Also allein schon dieser erste Schritt zu sagen, die bringe ich jetzt mal alle aufs Papier, kann total hilfreich sein. Wenn sich welche angesprochen haben vom inneren Preußen oder ich kenne es auch mal, die sagen, boah, ich kenne den von meinem Umfeld, kann natürlich vielleicht auch mein Buch helfen, da würde ich mich freuen, wenn es ein kleines Puzzlestück dafür beitragen kann. Aber ich glaube, generell mit dem inneren Team zu beschäftigen, ist immer hilfreich, um sich da gut aufzustellen für jegliche neue Ziele, die man sich steckt.
Das kann ich auf jeden Fall auch nur unterstreichen, insbesondere nach heute. Ich bin auf jeden Fall inspiriert und motiviert, nach unserem kleinen Mini-Coaching für die 20 Minuten da nochmal ein bisschen tiefer einzutauchen. Man kann auf jeden Fall in deinem Buch noch eine ganze Menge mehr dazu finden. Das Ganze heißt Überwinde deinen inneren Preußen. Wir werden das natürlich auch in den Shownotes verlinken. Also auch da gerne reinklicken und mal direkt nach Hause holen. Auch ein bisschen weitere Impulse und natürlich auch Orientierung für den inneren Preußen. Aber ich finde auch insgesamt für die Arbeit am inneren Team. Charlotte, vielen, vielen Dank fürs tolle Gespräch. Hat mir sehr viel Freude gemacht, hat mir auf jeden Fall auch noch mal ein paar Ideen gegeben für meine eigene Selbstführung. Alles Gute weiterhin für dich und vielen Dank für dein Tun.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Das war Leading Well, heute mit Charlotte Steinhilber. Ja, ein Gedanke ist mir aus dem Gespräch besonders hängen geblieben. Ich glaube, was deutlich wurde, ist, dass wir nicht diese eine klare Persönlichkeit haben, sondern aus ganz unterschiedlichen Stimmen und Anteilen bestehen. Und all diese Anteile sind natürlich wiederum entstanden aus Erfahrungen, aus Prägungen, aus unserer eigenen Sozialisation. Aber ich finde es wichtig, dass wir uns dem nicht einfach ergeben fühlen, sondern dass wir auch eine Möglichkeit haben, diese inneren Anteile auch immer mal wieder etwas zu beeinflussen, zu verändern, insbesondere natürlich auch, wie sie zusammenarbeiten. Und genau dafür finde ich auch den Ansatz des inneren Teams so hilfreich, weil es uns dabei hilft, genau diese Anteile, diese Stimmen erstmal sichtbar zu machen, auch zu schauen, wer dominiert, wer hält sich vielleicht gerade so ein bisschen zurück und zu welchen Verhaltensweisen wir im Alltag wahrnehmen, führt uns das letztlich. Meine Einladung deswegen einmal an dich, schau doch mal auf dein eigenes inneres Team. Wer sitzt da so mit am Tisch? Welche Namen würdest du diesen Anteilen vergeben? Wer ist vielleicht gerade zu laut? Wer kommt ein bisschen zu selten zu Wort? Und wer bräuchte vielleicht auch in den nächsten Wochen oder Monaten mal eine Beförderung, um vielleicht auch mehr in deinem Sinne, im Sinne deiner Werte und deiner Ziele auch zu agieren? Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gerne mit Kolleginnen, mit Bekannten oder einfach direkt auf LinkedIn. Und wenn du uns darüber hinaus ein bisschen unterstützen möchtest, schenk uns sehr gerne deine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Eine Bewertung ist schnell gemacht und sorgt einfach dafür, dass genau diese Gespräche und Gedanken noch ein bisschen sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Wenn du dich darüber hinaus für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es im Rahmen eines Führungstrainings, eines Vortrags oder auch einer Podcast-Kooperation, dann nimm sehr, sehr gerne mit uns Kontakt auf. Alle Möglichkeiten, wie du mit uns in den Kontakt treten kannst, findest du natürlich wie immer direkt in den Shownotes. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.